Und herzlich willkommen im PodSimpel, in dem spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen.
So, heute ist, ihr kennt ihn schon, Valentin Herfurth dabei von Walk of Care. Hi, Valentin, du warst ja schon bei uns da, du hast schon Walk of Care vorgestellt, du hast dir selbst vorgestellt, eure Forderungen. Und heute geht es ja aber eher um ein anderes Thema. Also ich glaube ganz groß, das grobe Thema ist, natürlich sind wir immer noch so im gleichen Bereich, aber heute geht es nicht konkret um Walk of Care und eure Forderungen, sondern heute geht es um das Cool-Out-Phänomen. Was das aber jetzt bedeutet und so weiter und so fort, das thematisieren wir jetzt. Aber erstmal vielleicht magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, falls dich jemand noch nicht kennt und vielleicht kurz ein paar Sätze eben, wer oder was Walk of Care ist und was ihr da macht. Herzlich willkommen.
Hallo, also ich bin Valentin Herfurth, ich bin 25 Jahre alt, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger, arbeite im Krankenhaus, im Moment auf einem Covid-Isolationsbereich und bin beim Walk of Care aktiv. Das ist quasi eine Gruppe von Pflegenden, die sich für Veränderung stark macht, damit wir auch in Zukunft noch Pflegende haben, die den Beruf gerne ausführen wollen und damit wir eine hoffentlich bald bessere Versorgung von Pflegebedürftigen haben.
Cool, sehr gut zusammengefasst, krass. Also es war ja sogar eine unserer längeren PodSimpels und dafür hast du es gerade echt sehr stark und sehr gut auf den Punkt gebracht. Also, danke dafür auf jeden Fall. Okay, ich würde auch sagen, wir kommen jetzt direkt zum Cool-Out-Phänomen. Was kann ich mir oder was können wir uns unter Cool-Out vorstellen?
Also ich finde Cool-Out deshalb wichtig, weil das etwas ist, was in der Pflege die ganze Zeit stattfindet und was, ich fange anders an. Das Cool-Out-Phänomen ist glaube ich, was die Pflegenden, die allermeisten Pflegenden alle kennen, weil die meisten Leute starten in diesen Beruf mit großen Idealen. Also viele gehen in den Beruf und sagen, sie wollen Menschen helfen. Und es gibt zwar einen Unterschied, würde ich dann sagen, was man in der Ausbildung lernt oder im Studium zwischen Laienhilfe und professioneller Hilfe. Also manchmal ist das, was man als erstes denkt, das wäre die beste Hilfe, nicht unbedingt förderlich für die Menschen. Ne? Also dieses Hilfe zur Selbsthilfe als Schlagwort und all sowas. Ja. Und dann gehen wir in den Beruf und merken, wie aber unsere Ideale, unsere Vorstellungen, mit denen wir diesen Beruf ergriffen haben, mit dem kollidieren, was wir tagtäglich erleben. Mhm. Und es gibt eine Professorin, die das untersucht hat, die heißt Karin Kersting und die sagt, im Grunde stehen wir tagtäglich vor einem moralischen Konflikt, einem moralischen Dilemma, weil wir das Beispiel Krankenhaus auf Station, da bin ich für 15 Patientinnen zuständig. Und dann habe ich eine Patientin, wo ich weiß, wenn ich, die hat eine bestimmte Erkrankung und wenn ich die jetzt auf bestimmte Maßnahmen ergreife, dann kann ich ihr wirklich viel helfen. Ich kann ihr viel Autonomie zurückgeben. Ich kann ihr viel Selbstbestimmung über das eigene Leben wiedergeben. Ich kann darin unterstützen, eine Perspektive im Leben mit der Erkrankung zu finden. Also was ja so eigentlich das Wichtigste ist, wenn ich krank bin, will ich irgendwie ja mein Leben weiterleben können. Yeah. Und gleichzeitig habe ich ja aber nicht nur diese eine Patientin, sondern ich habe ja noch 14 andere. Und irgendwie muss ich ja dafür sorgen, dass alle halbwegs gut versorgt sind. Weil wenn ich die eine Patientin wirklich gut versorgen würde, so wie ich, was alles möglich wäre, hätte ich nicht genug Zeit für die anderen. Okay. Und dementsprechend muss ich jeden Tag überlegen, setze ich mich jetzt für die eine Person besonders gut ein oder versorge ich alle mehr oder weniger schlecht? Und das ist ja ein moralisches Dilemma, was man nicht einfach auflösen kann. Es gibt für beide Seiten sehr gute moralisch-ethische Argumente. Und sie hat im Grunde untersucht, wie die Pflegenden damit umgehen und hat herausgefunden, dass die Pflegenden Mechanismen entwickeln, mit dem sie diesen Konflikt nicht mehr sehen müssen. Und weil man es quasi gar nicht aushalten kann, jeden Tag ja nach Hause zu gehen mit dem Wissen, ich habe heute nicht so gearbeitet, wie ich eigentlich hätte arbeiten können oder was möglich gewesen wäre oder wie ich den Menschen unterstützen könnte. Und man für sich selbst quasi Rechtfertigung findet, um nicht wahrzunehmen, wie defizitär man arbeitet. Und das ist eine Form von moralischer Desensibilisierung im Grunde. Also wir sehen diesen Konflikt gar nicht mehr. Und es gibt noch einen anderen Forscher, der, finde ich, hat es sehr treffend formuliert, Professor Michael Simon, der sagt eben, das ist sogar die größte Gefahr für den Pflegebereich, die schleichende Desensibilisierung von Pflegenden, weil den Prozess, den kann man ja nicht einfach rückgängig machen. Ja. Also wenn ich jetzt lerne, so und so sieht Pflege aus und ein ganz defizitäres Bild von Pflege vermittle, dann hätte ich gar nicht eine wirklich große Veränderung, wenn ich auf einmal viel mehr Personal habe. Also wir fordern ja mehr Personal, wir brauchen mehr Personal, um die Leute gut versorgen zu können. Aber gleichzeitig müssen wir noch wissen, was gute Versorgung eigentlich ist. Hm. Und diese Desensibilisierung, die ist einfach gefährlich, die kann man nicht rückgängig machen und die führt auch dazu, dass irgendwie wenig Menschen noch Lust haben, sich zu engagieren und noch was zu verändern, weil man eigentlich sehr frustriert wird. Und
abgestumpft, so, gell? So, also, und halt so, eigentlich ist es mehr so ein Verdrängen vielleicht. So habe ich es jetzt so ein bisschen so rausgehört, so dass man irgendwann macht man sich, also ne, man, wie du selbst gesagt hast, man fühlt sich ja irgendwie dann selber blöd, man fühlt sich scheiße und dann kann man aber nichts ändern und dann aber halt dieses Desensibilisieren sehe ich jetzt einfach mal so einfach als einfach so ein Verdrängen und es ist halt so. Und ich kann eh nichts ändern und dann Demotivation und so weiter.
Total, also so was ich dann, was man vielleicht aus dem kennt, wenn man mal selber Patientin war oder so, dass man denkt, die blöde Krankenpflegerin, die jetzt hier mit der schlechten Laune kommt, und das will ich auch nicht rechtfertigen, das ist nicht gut, aber in aller Regel sind die Leute ja auch nicht in den Beruf gestartet mit, ich will gerne Leute anmeckern oder irgendwie so. Aber es verschiebt sich auch irgendwie dann so das Problemverständnis von den Pflegenden, sehe ich häufig. Also wir haben viel zu viele Patientinnen, um die wir uns kümmern müssen. Aber anstatt zu sagen, wir brauchen mehr Personal, sagen dann die Leute, oh, diese blöden Patientinnen, die immer so viel haben wollen oder so viel fordern. Wenn ich krank im Krankenhaus liege, dann würde ich auch viel fordern. Und ich würde auch nicht unbedingt gleich wissen, wenn ich in ein Pflegeheim müsste, in welches Pflegeheim ich jetzt will. Ich würde mir mit dem Gedanken Zeit nehmen wollen. Ich würde da gerne gut beraten. Ich würde da gerne viel drüber lernen. Und das findet eben kaum statt. Das ist irgendwie so eine Notfallversorgung, die wir häufig fahren. Und das ist, da muss man irgendwie gegenhalten. Da muss man berufliches Selbstverständnis weiter fördern, damit dieser Prozess, damit er aufgehalten wird.
Ja, ich merke schon, wie das Thema in dir sozusagen da brodelt. Du hast ja auch schon in der vorigen Podsimpel-Folge hast du ja auch, ich glaube, es war Punkt 3 oder 4, ich glaube 3 mit der Bildung. Und ist das letztendlich ja, also geht das dann auch mehr in diesen Bereich, dass eben mehr Fortbildungen vielleicht auch in diesem Bereich angeboten werden? Also sprich irgendwie auch zum Thema eben Persönlichkeit oder halt, ne, dass diese Reflexion vielleicht darüber, damit eben damit man nicht desensibilisiert wird, dass man wieder sozusagen wieder geholt wird. Man, ne, wir Menschen sind ja eh oftmals so dann in unserer gewissen Blase, jeder einzeln, und da ist es ja vielleicht ja auch sinnvoll, natürlich vielleicht irgendwie so anhand Fortbildung eben an diesen Sachen oder an diesen Schrauben zu drehen. Oder seht ihr da auch andere Maßnahmen, wie da herangegangen werden kann?
Also ich glaube, anfangen muss es auf jeden Fall ja schon in der Ausbildung. Was ich häufig erlebe von Auszubildenden ist diese, die sind noch gar nicht lange in der Praxis und dann kommt die Frage im Frühdienst, ob wir fertig sind oder ob noch jemand gewaschen werden muss. Wo ich dann denke, natürlich, wenn ich selber meine Körperpflege nicht verrichten kann, dann ist das auch ein Thema. Aber das ist doch nicht das einzige Thema, wenn ich krank bin. Wenn ich eine Erkrankung habe, dann bricht ja häufig der Boden unter meinen Füßen weg. Die Frage ist, kann ich noch arbeiten? Die Frage ist, kann ich überhaupt noch einkaufen? Die Frage ist, was passiert mit meinen Kindern? Was passiert mit meiner Partnerschaft? Also so viele Gedanken, die sich ja ein Mensch macht, so viele Themen, die da aufgemacht werden. Oder auch die einfache Sache, was weiß ich habe einen Diabetes und ich muss erst mal lernen, mir überhaupt selber Insulin spritzen zu können. Das ist ja unter Umständen viel, viel wichtiger und das gut zu erklären, viel wichtiger als Körperpflege. Und dadurch, dass wir aber häufig kaum Zeit haben für irgendwie mehr als Körperpflege, denken die Leute, wenn alle gewaschen sind, dann ist die Arbeit verrichtet. Mhm. Und das ist auch so ein verrücktes Phänomen, was ich häufig erlebe, wenn dann mal am Wochenende ist es manchmal so, gerade auf chirurgischen Stationen, sind weniger PatientInnen da, einfach weil am Wochenende nicht operiert wird. Mhm. Und anstatt dann zu sagen, heute, wo wir nur ganz wenige PatientInnen haben, da mobilisieren wir die Leute mal, da gucken wir mal, wie die Situation, die häusliche Versorgung aussieht, da gucken wir, ob ein Beratungsbedarf, ob Ängste da sind. Es gibt so viele Ängste, die die Leute haben, wenn sie das erste Mal im Krankenhaus sind.
Ja. Und ich glaube, nicht nur beim ersten Mal sogar, allgemein.
Natürlich, immer wieder. Manchmal ist es so, Patientinnen, die schon ein paar Mal da waren, die sind dann so, ja, ich weiß.
Ja, die sind dann wieder easy going, ich kenne den Prozess, genau, hey, was geht?
Die erklären mir dann, wo man den was weiß ich. aber dass eben dann an diesen Wochenendsituationen trotzdem genauso defizitär eigentlich gepflegt wird, genauso gehetzt. Und dann die Leute häufig nicht wissen, was kann ich jetzt machen? Und dann fängt man an, die Station zu putzen oder so, anstatt sich zurückzuerinnern, was man alles für gute Sachen eigentlich in der Ausbildung erlernt. Auch an Konzepten, was weiß ich, Salutogenese ist so ein Schlagwort, was man der Pathogenese gegenübersetzt, dass man sagt, eine Krankheit, das Krankheitsgefühl hängt gar nicht damit unbedingt so sehr zusammen, welche Erkrankung ich habe, sondern vielmehr, wie gut verstehe ich die Krankheit? Wie gut kann ich mit der Krankheit umgehen und wie gut habe ich trotz Krankheit einen Lebenssinn? Und ich glaube, das ist auch ja total nachvollziehbar. Ich kann einen gebrochenen Fuß haben und wenn ich alleinerziehend mit meinen Kindern zu Hause sitze und meine Arbeit selbstständig bin, dann ist das extrem schlimm. Dann kann es mich meine Wohnung und meine ganze Existenzgrundlage kosten. Mhm. Und andere, die einen Krebsleiden haben, finden auf ihre, vielleicht durch einen spirituellen Weg, einen total großen Sinn trotzdem im Leben und fühlen sich nicht so krank wie die Person mit dem gebrochenen Fuß.
Yeah.
Und das ist ja eigentlich, würde ich immer sagen, was, wo Pflege tätig wird, da, wo, was den Beruf auch so ausmacht, was ihn spannend macht, dieses nah an Menschen dran sein in existenziellen Krisen und in diesen Krisen versuchen, so gut wie möglich eine Stütze zu sein. Also ich würde auch immer sagen, Pflege ist eher ein, geht sehr viel mehr in den sozialwissenschaftlichen Bereich als nur in den naturwissenschaftlichen. Also das ist da so ein großer Schnittpunkt, eine große Schnittmenge.
Mhm.
Und dieses Selbstverständnis entwickeln viele gar nicht in der Ausbildung und verlieren es danach sehr. Also man müsste in der Ausbildung ansetzen, man müsste in der Bildung ansetzen oder man macht so wie wir Health Slams, auch die können so ein bisschen immer wieder ein bisschen Resensibilisierung bewirken. Ich habe ein paar Poetry Slams über Desensibilisierung zum Beispiel, auch über Kommunikation. Das ist ja immer verrückt, wie man...
Wie hast du gerade einen, zufälligerweise, spontan?
Habe ich tatsächlich.
Ja, gern, hau raus.
Der geht über Sprache, über Kommunikation. Den habe ich auswendig, ja. Sprache. Das gesprochene Wort ist ein Kunstwerk für sich. Die Diversität und Semantik so präzise wie sonst nichts. Lautende Laute werden zu klingenden Klängen. Melodische Melodien, die sich zu Worten anhängen, sie drängen heraus, sie bestimmen das Leben. Wir sind in der Lage, den Dingen einen Namen zu geben. Wir können intellektuelle Debatten führen, Ängste nehmen und Ängste schüren. Der Mensch, er emanzipierte sich von den Affen, denn der Mensch hat die Sprache erschaffen. Die Krone der Schöpfung, sie sitzt hier. Die Krone der Schöpfung, das sind wir. Und dann komme ich zum Frühdienst, 6 Uhr morgens sitze ich müde in der Übergabe und höre den phänomenalen Satz, der Fuß in Zimmer 27 hat gekackt. Wow, denke ich mir da, das ist schon eine sprachliche Meisterleistung. Hier hat es die sprechende Person geschafft, Inkompetenz, Menschenverachtung und sprachliche Präzisionsarmut zu vereinen und das Ganze in nur einem einzigen Satz. Der kackende Fuß, würde man es mal wörtlich nehmen, müsste man sich fragen, was das für eine Fistel ist, nicht wahr? Ja. Aber wir sind ja auch immer noch kräftig dabei, Blinddärme auf Tragen zu packen, um sie zum Ultraschall zu bringen. Oder auch Zimmer. Ach, Zimmer 27, gerade wieder ganz anstrengend. Dann klingelt dieses Zimmer immer. Was hat das Zimmer denn? Ja. Zum Glück lernen wir in der Ausbildung die Zimmerpflege. Wir werden quasi darauf vorbereitet, was uns später erwartet. Irgendwann bekommen wir sogar eigene Zimmer, ist eine große Verantwortung. Wenn wir uns gut um die Zimmer kümmern, werden vielleicht kleine Babyzimmer daraus. Wer weiß. Präzisionsarme Sprache. Das Gegenteil von präzisionsarmer Sprache erleben wir aber übrigens auch auf Station. ja, Schönmundtaktisch-Spirometrie hat ergeben, dass sie tatsächlich Probleme bei der Expiration haben. Ursächlich hierfür ist die Bronchialobstruktion. Auch in der Blutgasanalyse haben wir erhöhte CO2-Konzentration festgestellt. Wir werden daher mit Bronchodilatatoren arbeiten. Das sind im Wesentlichen Beta-2-Sympathomimetiker, den Beta-2-Adrenozeptoren der Bronchialmuskulatur Adrenalinwirkung imitieren und so die Dilatation forcieren. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ansonsten bitte hier unterschreiben. Da muss man dann schon mal übersetzen, wofür ist das Spray? Man hätte vielleicht auch sagen können, damit Sie besser Luft kriegen. Hätte es manchmal dann doch auch getan, ja, Sprache. Sprache, wir verwenden häufig auch eine sehr gewaltvolle Sprache. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand aufgefallen ist. Jeden Morgen machen wir PatientInnen fertig. Häufig machen wir sie auch zu zweit fertig. Das geht dann nämlich schneller. Und wir müssen uns ja auch beeilen, weil gegen Mittag kommen ja schon die Aufnahmen. Und wir wissen ja nie, was da kommt. Ja, eine Leber, eine Galle oder doch ein ganzer Mensch. Und das Aufnahmegespräch verläuft dann meistens so, ja, schönen guten Tag, mein Name ist Valentin Herford, ich bin zuständig Gesundheits- und Krankenpfleger. Leider haben wir noch kein Bett für Sie frei, deswegen legen meine Kollegen gerade noch jemanden um. Wenn in dem Moment jemand ruft, ja Leute, wer hat denn den Giftschlüssel? Dann haben wir die perfekte Voraussetzung geschaffen, um ein vertrauensvolles Pflege-Patientinnen-Verhältnis aufzubauen. Ja, Sprache. Es ist... Was ist es mit Sprache? Sprache, worum geht es mir? Es geht nicht unbedingt es gibt kein richtig und falsch in der Sprache. Manche Sachen sind ja auch schwierig. Ne? Lagern ist so ein Wort. Ja, wir lagern Leute, damit sie nicht zu lange auf einer Stelle liegen und Druckgeschwüre entwickeln. Und ja, lagern klingt so wie einlagern. Ne? Halten wir es noch kühl, dann bleiben die Menschen länger frisch. Andererseits, das alternative Wort ist positionieren. Und positionieren klingt für mich immer so ein bisschen nach politischer Willensbildung. Wie viele Leute ich in einem Dienst auf die rechte Seite positioniere, ist mir da auch nicht so geheuer. Aber ich glaube, wir brauchen da eine gewisse Sensibilität, wie wir sprechen, denn Sprache schafft Realitäten. Und vielleicht sollten wir uns überlegen, wie wir miteinander sprechen, wie es sich anhört, wie wir miteinander sprechen, wie wir wollen, dass mit uns gesprochen wird und vor allem, wie wir wollen, dass mit uns gesprochen wird, wenn wir ein Krankenhaus vielleicht nicht zum 100.000. Mal betreten, sondern zum allerersten Mal. In diesem Sinne, vielleicht schaffen wir es, nachdem wir die Funktionspflege überwunden haben, irgendwo die Zimmerpflege zu überwinden und dann pflegen wir Patientinnen oder sogar irgendwann Menschen. In diesem Sinne, die Hoffnung stirbt zuletzt. Danke.
Cool. Wirklich, Chapeau. Richtig, also Hammertext, grandios vorgetragen, wirklich, und ich sehe dich ja noch dazu, also mega, mega gut. Also ich weiß nicht, erstmal meine Frage dazu jetzt weniger inhaltlich, machst du sowas eigentlich hauptberuflich oder irgendwie, also neben der Pflege?
Na, beim Walk of Care halt. Wir machen ja regelmäßig Veranstaltungen. Ich meine ja schon, wir arbeiten auch immer, wir sind politisch mit kulturellen Mitteln. Sowas dann zum Beispiel, das Texte schreiben mache ich gerne, Lieder schreibe ich gerne, das ist so hobbymäßig.
Okay, aber also ich merke schon, dass irgendwie, ich glaube so, das ist so dein Ding. So. Also tatsächlich, also wow. Ich fand es gerade, es hat mich auf jeden Fall super mitgenommen und wirklich auch du da draußen, also mich hat es auf jeden Fall gerade überzeugt, irgendwie kannst du bestimmt mitwirken, vielleicht siehst du ja auch diese Probleme, diese Herausforderungen. Ich sehe auf jeden Fall da eine Gruppe, die wirklich, glaube, also so wirkt es gerade für mich, mit Herzblut drin dabei ist. Also wow, also veröffentlicht ihr diese Slams auch separat eigentlich?
Ja, teilweise haben wir die meisten sind auf YouTube hochgeladen. Wenn wir einen Health Slam machen, dann filmen wir das eigentlich mit und laden das dann hinterher hoch. Das gibt es schon auch. Ja, und mit Herzblut würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall dabei. Es macht uns allen, wir machen das aus Überzeugung. Es hat auch immer ein bisschen was von Selbsthilfegruppe, muss ich sagen. Ja, also wenn wir dann austauschen, was wir gerade wieder Schlimmes erlebt haben, das kann total Kraft geben, zu merken, man steht damit nicht alleine da. Auch das wirkt dieser Desensibilisierung entgegen, würde ich behaupten. Weil auch ich habe mich häufig damals gefragt, bin ich vielleicht falsch? Wenn ich sage, Menschen haben ein Recht auf Selbstbestimmung. Menschen, das kann doch nicht davon abhängig sein, wer gerade im Dienst ist oder wie viele Leute im Dienst ist. Wenn ein Mensch das Bett verlassen möchte, muss ich das doch irgendwie ermöglichen. Mhm. Oder also solche Sachen.
Absolut. Diese
Kleinigkeiten, ja. Yeah. Das darf ich schon Kleinigkeiten dazu sagen. Yeah. Also auch da setzt meine Desensibilisierung ein. So.
Da merkt man es, genau. Mhm. Ja, also komplett nachvollziehbar. Also so als so eine Art der Verarbeitung, ne? Wie wir vorhin gesagt haben am Anfang, eben dieser Desensibilisierung ist so eine Art Verdrängen, und was dagegen hilft, ist halt das Ganze eben besser zu verarbeiten. Und Kunst ist da einfach so meiner Meinung nach eine der besten Methoden natürlich. Und also das ist Kunst pur.
Ne? Dem also, kann ich nur zu. Also ich, wenn ich wirklich schlimme, frustrierende Sachen erlebt habe, schreibe ich mir die immer auf. Und ja. Dann hole ich meine Notizen raus, wenn ich mal wieder einen Poetry Slam schreiben muss. Die schreibe ich meistens erst am Abend vorher, weil ich irgendwie immer, ich brauche Zeitdruck, um arbeiten zu können. Und dann mache ich daraus meine Geschichten, weil das irgendwie ja doch teilweise auch sehr lustige Sachen sind, die wir erleben, aber teilweise wirklich schlimme Sachen. Und das ist, ja, ich glaube, darüber braucht man einen Austausch, um eben nicht zu desensibilisieren, weil diese Desensibilisierung, kann ich nicht oft genug sagen, das ist, glaube ich, das Gefährlichste, was wir machen können. Das kann man, da kann man politisch nicht entgegenwirken. Das ist wirklich was Berufsinternes. Das ist was, was mit unserem Selbstverständnis zu tun hat. Und wenn das einmal zerstört ist, ist das unglaublich schwer, das neu aufzubauen. Mhm. Deswegen, ja, gründet eure eigenen Gruppen, werdet aktiv, macht es politisch, aber auch immer mit Musik, mit Texten, mit lebt euch kreativ aus. Das ist unglaublich bereichernd. Kann ich nur empfehlen. Und man denkt immer, man ist ganz alleine. Man ist nicht alleine. Das erlebe ich immer wieder, dass Leute auf uns zukommen und auch sagen, ja, ihr habt ja so eine Gruppe, aber bei mir wäre ja niemand aktiv. Und wenn die dann doch mal anfangen rumzufragen, gibt es meistens ganz viele Leute, die auch darauf Lust haben. Mhm. Und da vielleicht noch, wenn sich Leute engagieren wollen, will ich nur den Tipp mitgeben, man muss nicht super professionell starten. Bei uns ist das alles organisch gewachsen. Wir hatten überhaupt keinen Plan von nichts, sondern erstmal irgendwie anfangen. Das Ganze, was weiß ich, eine professionelle Website oder ein Social-Media-Auftritt oder alles Mögliche, das kann später dazukommen. Erstmal machen und anfangen und dann kann man irgendwann, wenn man groß was hat, sagen, jetzt wollen wir es professionalisieren. Ja. Wir sind immer noch Social-Media-technisch, das ist unsere große Schwachstelle, da kommen wir nicht hinterher.
Naja, auch da habt ihr ja schon eine gute Reichweite. Also, ne, habe ich gesehen.
Aber ich glaube, wir könnten, also es ist immer so bei uns ein bisschen in der Gruppe, wer macht Social Media und dann gucken alle runter.
Okay. Ja, aber ich denke, weißt du, man kann eh nicht halt alles immer auf einmal machen und man setzt immer so den Fokus. Und wie gesagt, und bei euch läuft es ja trotzdem und sukzessiv läuft es vor allem so voran. Und ich denke, dann, wenn, sagen wir mal so, das dann zu 100% steht, und steht ja eigentlich schon, dann wird das andere von allein kommen. So. Und das sehe ich halt auf jeden Fall bei euch. Und ja, ich hätte jetzt gesagt, so wieder mal halt natürlich, so, okay, jetzt kommen wir so langsam eben zu Message. Aber halt, du hast gerade eigentlich schon die perfekte Message schon eigentlich mitgegeben und dein Text schon allein. Ich gebe dir natürlich trotzdem gerne nochmal den Raum, wenn du jetzt natürlich eine exklusive Message noch mit dabei hast.
Genau, ich habe noch eine.
Gerne.
Ich probiere es ganz kurz zu machen. Engagiert euch, es ist es wert, aber verliert dabei nie den Spaß. Engagement muss in erster Linie, es ist eure Freizeit, das muss Spaß machen. Und dann, wenn man sieht, wenn auch die Zuschauenden, wenn die sehen, da vorne sind Leute, die selber Spaß dran haben, dann kann man Leute begeistern. Das heißt, lasst euch nichts von irgendwelchen großen professionellen Organisationen erzählen, ihr müsst das so und so machen und wenn ihr das und das nicht habt, dann könnt ihr das nicht machen. Das ist ja so ein Druck, der euch entsteht. Sondern macht das, was ihr gerne macht, was ihr Spaß habt, bringt das auf die Bühne und damit könnt ihr ganz viel bewegen und ganz viele Leute erreichen.
Cool. Vielen, vielen Dank für diese Message. Ja, vielen, vielen Dank allgemein natürlich für die ganze Podsimple-Folge. Und ich glaube, dies war jetzt natürlich kürzer als die erste Folge, aber ich glaube, so bei dem Thema und vor allem bei dem Auftritt, also ich denke irgendwie gerade, mein Kopf ist sowieso noch hängen geblieben, so beim Vortrag. Von daher, ich finde, in der Kürze liegt die Würze und da würden wir jetzt einfach einen Punkt machen. Du hast noch jetzt abschließend noch eine Message gegeben. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, was das Cool-Out-Phänomen ist. Du da draußen, du darfst dich nicht desensibilisieren lassen, oder? Ja, von daher vielen, vielen Dank, Valentin, dass du heute dabei warst und uns nochmal begleitet hast, tatsächlich zum zweiten Mal im Podsimple.
Ich danke auch, ich hatte großen Spaß.
Das freut mich auf jeden Fall. Und du da draußen, ich hoffe, du hattest auf jeden Fall auch Spaß. Und ja, bleib gesund, bleib lernhungrig und bis zur nächsten Podsimple-Folge. Ciao, ciao. Tschüssi.